Wir haben eigentlich gerade zu Beginn von unserem Gottesdienst ein Lied gesungen, das, was ich heute eigentlich euch sagen möchte, ganz gut auf den Punkt bringt. Und wir haben vorher gesungen, bei dem Lied Gott ist gegenwärtig, ganz zu Beginn, wo ich gehe, sitz und stehe, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Ich möchte nur beten. Danke, lieber Herr Jesus. Du siehst, dass wir das immer wieder nötig haben, dass wir dich auch im Blick haben in unserem Leben. Danke, dass du so groß bist auch. Und danke, dass du weißt, was jeder von uns braucht. Segne unser Miteinander jetzt. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und so möchten wir auf dich schauen, möchten dich erkennen und möchten unser Leben ganz neu auf dich ausrichten. Amen. Ja, laut unserem Predigtplan, an den wir uns ja meistens halten, ist heute ein Text aus dem Hebräerbrief vorgegeben. Und zwar das Kapitel 3, die Verse 7 bis Kapitel 4, der Vers 1. Und bevor ich den Text lese, möchte ich einfach so ein bisschen einen Abriss geben oder einfach auch uns den Hebräerbrief lieb machen, weil es ein Brief, ein ganz besonderer Brief ist, ein einzigartiger Brief ist, weil er uns Jesus so in den Blick rückt wie vielleicht kein anderer, weil er uns so ermutigt, auf Jesus zu schauen wie vielleicht kein anderer. Und ich denke, dass das einfach was ganz Zentrales ist auch in unserem Glauben. Darum habe ich das gerade gesagt. Und das soll es gehen, dass man Jesus erblicket, dass man ihn im Blick hat und ihn nicht aus dem Blick verliert. Einfach so ein kurzer Überblick. Da lesen wir zum Beispiel in Kapitel 12, heißt da, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hinschauen auf Jesus bedeutet doch so viel wie wegschauen von uns selber. Sonst funktioniert es nicht. Hinschauen auf Jesus. Er wird uns sicher an sein Ziel bringen, wenn wir unseren Blick nicht von ihm abwenden. Oder im dritten Kapitel von dem Brief, um das es heute dann auch gehen soll, ein Stückchen weiter vorne im Vers 1 heißt es, daher ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel, den hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Betrachtet ihn, schaut auf ihn. Jesus steht immer im Mittelpunkt in diesem Brief und das zieht sich durch den ganzen Brief hindurch und das gefällt mir so gut. Es ist dem Schreiber so wichtig, dass man Jesus, den Sohn Gottes, der höher ist als alles, heißt es in Kapitel 1 zum Beispiel, der Ausdruck von Gottes Herrlichkeit und seinem Wesen ist, der uns gereinigt hat von unseren Sünden, durch den die Welten geschaffen wurden, dass man ihn erkennt und dass man ihn als Apostel und hohen Priester immer wieder vor Augen hat. Dass wir dieses Hinschauen auf ihn in unserem Glauben nicht verlieren. Jesus allein. Und was auch besonders ist, der Schreiber dieses Briefes, der reiht sich damit ein. Er stellt sich in die gleiche Linie. Er steht nicht über den Dingen. Der Blick auf Jesus in jeder Situation unseres Lebens ist das Wichtigste für unseren Glauben und für unsere Nachfolge. Wenn ich mich auf so einen Text vorbereite, dann schaue ich normalerweise immer vorher, in welche Situation hinein er geschrieben worden ist, welche Hintergründe bekannt sind. Und die Christen damals, hebräische Judenchristen, sind an manchen Stellen wohl müde geworden in ihrem Glauben. Und wir kennen das doch auch, wenn wir ehrlich sind, bei uns müde, weil sich so wenig bewegt, müde, weil wir vielleicht auch so wenig Erfahrungen mit Jesus machen, weil wir oft meinen, alleine dazustehen, weil alles so viel Kraft kostet und kompliziert ist. Christsein ist Kampf, auch das sagt uns dieser Brief ganz klar. Da ist Ausdauer gefragt. Da ist jeder Einzelne von uns gefordert. Aber ich denke, auch wir als ganze Gemeinde stehen in diesem Kampf. Und das Schöne an diesem Brief ist, dass er uns Hilfestellung auch für diesen Kampf gibt, dass er uns sagt, worauf es ankommt auch in unserem Glauben. Über den Verfasser des Briefes kann man eigentlich gar nichts sagen. Der bleibt gewissermaßen unbekannt. Manche vermuten, dass es Paulus war, der diesen Brief geschrieben hat. Aber man ist sich nicht sicher. Ist aber auch nicht so wichtig, denke ich. Über die Briefempfänger wird ebenfalls spekuliert. Da vermutet man, weil über dem Brief an die Hebräer steht, dass er wohl an griechische Judenchristen in der Diaspora gerichtet ist. Allerdings, das habe ich nachgelesen, könnte er sich auch nur an eine bestimmte Gruppe einer Gemeinde damals gerichtet haben. Man weiß es letztlich nicht genau. Was wir allerdings wissen, ist doch, dass letztlich alle Schrift von Gott eingegeben ist, habe ich mir gedacht. So sagt uns das der Paulus im 2. Timotheusbrief. Er hat selbst sein Wort eingehaucht. Er hat es inspiriert. Und so ist doch eigentlich egal, von wem dieser Brief aufgeschrieben ist. Ich habe mir gedacht, also Verfasser, Gott selber, durch seinen Heiligen Geist. Was wir ebenso wissen heute ist, dass Gottes Wort Gültigkeit hat. Es wird nicht vergehen. Es hat Bestand und ändert sich nicht. Gilt bis in unsere Zeit hinein und ist immer wieder treffend und aktuell. Und wir tun gut daran, auf dieses Wort zu achten, es nicht zu ignorieren. Und somit sehe ich nicht nur die Hebräer damals, sondern auch uns heute als Empfänger dieses Briefes. Er ist an dich und an mich gerichtet. Adressiert an, könnt auch schreiben, an die Weißstädter. Da nimmt der Brief uns in Verantwortung als auch als Gemeinde Gottes, weil es immer wieder heißt, habt Acht aufeinander oder lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Es ist immer oder oft in Mehrzahl auch die Rede. Und wenn ihr Zeit habt heute Mittag, lest den Brief einfach mal. Das ist wirklich, wirklich gut. Worin sich alle Ausleger allerdings einig sind, ist, dass dieser Brief uns Jesus in seiner Größe und Herrlichkeit in besonderer Weise darstellt. Er, der über alles erhaben ist, größer als die Engel, größer als Mose, größer als Josua und Aaron, die ja auch Glaubenshelden des alten Bundes waren. Er stellt uns diesen neuen Bund, der in Jesus Christus begonnen hat, als viel größer als den alten Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, vor Augen, als einen ewigen Bund. Und so wird dies gewissermaßen zum Hauptthema des Briefes, dieser neue Bund. Jesus, als dein und mein hoher Priester. Nur noch zwei Stellen, ganz kurz, Hebräer 7 heißt es, er aber hat, und hier ist Jesus gemeint, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. So wie der hohe Priester im Alten Testament einmal im Jahr in das Allerheiligste im Tempel ging, um für die Sünden des Volkes ein Opfer zu bringen, so ist Jesus, der die Himmel durchschritten hat, heißt es in Kapitel 4 einmal, ein für alle Mal in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat für uns eine ewige Erlösung bewirkt. Das ist großartig. Hebräer 9. Als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, lesen wir da, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, und hier ist die himmlische Stiftshütte gemeint, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Deswegen finden wir auch in keinem anderen Brief so stark den Bezug immer wieder ins Alte Testament wie in diesem. Der Briefschreiber stellt immer beides nebeneinander, den neuen und den alten Bund. Einfach um zu zeigen und deutlich zu machen, wie viel mehr, wie viel größer, wie viel erhabener der neue Bund, in dem wir leben dürfen, dem alten gegenüber ist. Das war jetzt schon wieder lang, gell? Ich lese uns den Text Hebräer 3, die Verse 7, da heißt es darum, wie der Heilige Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Und dann heißt es in Kapitel 4 noch: So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Überschrieben ist der Text bei mir in meiner Bibel: Warnung vor Unglauben, der die verheißene Ruhe in Christus verfehlt. Ich habe mir gedacht, das ist viel zu lang. Ich habe ihn überschrieben mit ein Herzensanliegen. Und wenn wir von einem Herzensanliegen sprechen, dann sprechen wir normalerweise von unseren innigsten Wünschen. Wir bringen anderen gegenüber zum Ausdruck, wie wichtig uns manche Dinge, manche Themen oder auch Personen sind. Ein Herzensanliegen zeigt sich bei uns unter anderem an unserer Bereitschaft, uns zu investieren. Wir sind bereit, das, was wir haben, was uns zur Verfügung steht, in unsere Herzensanliegen zu investieren. Unsere Kraft, unsere Zeit, unser Geld, unsere Geduld, unsere Liebe, alles setzen wir dafür ein. Allerdings kann auch so eine Warnung vor etwas so ein Herzensanliegen für uns sein. Und so schätze ich es zumindest beim Schreiber dieses Briefes ein. Er wollte die Hebräer vor einem schwerwiegenden Fehler bewahren. Zum einen hat er sie ermutigt, zum anderen warnt er sie vor Unglauben und seinen Folgen. Er bleibt nicht bei dieser Warnung allein stehen, sondern gibt zugleich Hilfestellung und macht deutlich, worauf es ankommt, auf was zu achten ist. Wie tut er das? Er zeigt das Problem und die Ursache des Unglaubens auf. Er hat einen Plan, was zu tun ist, worauf es ankommt, und er zeigt eine Perspektive, die wir haben, auf und nimmt uns da auch in Verantwortung. So ist der Brief beides. Zum einen eine Einladung, zum anderen eine Warnung, auch für uns heute. Deshalb drei Punkte für heute Morgen. Das erste, das Problem. Der zweite, der Plan. Und der dritte, die Perspektive. Wenn gerade gelesen, darum, wie der Heilige Geist spricht, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Das Problem ist kurz auf den Punkt gebracht, verstockt eure Herzen nicht. Um das geht es dem Schreiber, das war sein Herzensanliegen. Und klar durfte auch sein, dass es sicher nicht nur ein Problem des Volkes Israels von damals war und auch nicht nur der damaligen Gemeinde der Hebräer galt. Es ist bis heute immer noch eine Gefahr, auch für uns, unsere Herzen zu verstocken. Unser Text sagt uns ebenso, dass es auch keine einmalige Sache war damals. Dieses verstockte Herz, es war vielmehr eine Haltung, die eingenommen wurde. 40 Jahre lang war es immer wieder das Problem des Volkes, von dem Tag an, da sie aus Ägypten ausgezogen waren. Und eigentlich müsste man sagen, 40 Jahre Wüstenwanderung waren eher die Konsequenz, die Israeliten durch dieses verstockte Herz zu tragen hatten. Gott hatte sich das eigentlich ganz anders vorgestellt. Das verstockte Herz. In Vers 12 in unserem Text spricht der Schreiber eine weitere Herzenshaltung an. Dort ist von einem ungläubigen, bösen Herzen die Rede. Und ich möchte es gleich sagen, ich denke nicht, dass wir hier von der gleichen Herzenshaltung sprechen. Dass das nicht mit einem verstockten Herzen gleichzusetzen ist, das ungläubige Herz. Bis in unsere heutige Zeit spricht Gott durch seinen Heiligen Geist zu uns Menschen. Und zwar so lange noch, solange die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe besteht. Dieses Reden Gottes ist also befristet. Aber noch besteht die Möglichkeit, in seine Ruhe einzugehen. Noch ist es möglich, dieses Land Kanaan einzunehmen. Noch ist Gnadenzeit. Gott selber lädt uns ein, auf seine Stimme zu hören, heute und jetzt. Paulus schreibt in meinem Korintherbrief, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und da wird schon eine gewisse Dringlichkeit auch spürbar. Mehr ist es eigentlich nicht, eine Einladung zum rechten Hören. Was mir hier eigentlich aber aufgefallen ist, hören tun wir doch eigentlich mit unseren Ohren. Ich denke, wenn Gott spricht, dann sollten wir lernen, mit unseren Herzen zu hören. Denn dort treffen wir die wichtigen Entscheidungen in unserem Leben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, jetzt könnte man natürlich darüber philosophieren, wie Gott spricht, welche Möglichkeiten er hat, aber um all das geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, wie das Volk Israel, das hier als ein warnendes Beispiel auch für uns angeführt wird, auf die Stimme Gottes und auf das, was sie mit Gott erlebt hatten, reagiert haben. Es gilt für uns zu sehen, dass sie eigentlich das vorgesteckte Ziel Gottes nicht erreichten. Und ich denke, den Hebräern damals und auch uns heute gilt, macht es nicht genauso. Seht darauf, wie es dem Volk Israel ging. Nehmt es euch zu Herzen. Verstockt eure Herzen nicht. Im Korintherbrief schreibt der Paulus, aber an der Mehrzahl von ihnen, 1. Korinther 10, Vers 5 ist es, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, wie jene begierig waren. Gott ist seit jeher ein Gott, der redet, der sich zeigt und offenbart, bis in unsere heutige Zeit hinein, weil er sich nicht geändert hat. Und im Grundtext steht da eigentlich, wenn ihr heute doch auf seine Stimme hörtet, und Spurgeon schreibt ein Kommentar zu diesem, sind eigentlich nur zwei Worte, schreckliches Wenn. Dieses Wenn führt uns nämlich eine Reaktion auf das Reden Gottes vor Augen. Es zeigt uns eine Entscheidung, Sie taten es nicht. Und ich habe mich gefragt, wie ist das in meinem Leben? Muss Gott mir auch manchmal sagen, wenn du nur auf mich gehört hättest? Verstocken wir unsere Herzen nicht auch oftmals? Was macht es denn eigentlich aus, so das verstockte Herz in uns? Wo liegt denn die Ursache eines solchen Herzens? Da muss man, denke ich, der Ursache auf den Grund gehen. Weil es geht ja letztendlich um Gottes Volk. Es geht um seine Kinder. Es geht nicht um jemand, der ihn gar nicht kennt, der ihm egal ist. Ein verstocktes Herz, habe ich mir gedacht, ist sicher ein Herz, das Gottes Wort nicht mehr erreicht. Das Gottes Wort vielleicht sogar von sich weist. Das ihm kein Gehör schenkt. Und das Dilemma, es liegt an uns selbst. Hier steht, verstockt eure Herzen nicht. Das ist was Aktives. Ich denke, das liegt in unserer Entscheidung, ob wir das tun oder nicht. Ob wir das wollen oder nicht. Machen wir unsere Herzen hart gegenüber Gottes Reden oder hören wir auf ihn? Es liegt bei dir und bei mir. Beim Pharao damals war es was anderes. Da lesen wir, da verstockte der Herr sein Herz. Aber er hat einen Plan mit dem Pharao. Da heißt es, die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke. Das Volk Israel hat ihre Herzen hart gemacht gegenüber Gott. Was war geschehen? Gehen wir ins Alte Testament zurück. Da ist zu lesen, sie hatten sich aufgelehnt gegen Gott. Sie sahen seine Liebe, sein Versorgen, seine Treue nicht mehr. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang, heißt in Vers 9. Die Folge, sie fingen an zu murren. Sie waren undankbar. Gott hatte sie zwar aus der Sklaverei herausgeführt, aber jetzt waren sie in der Wüste unterwegs. Sie hatten Durst, immer wieder bedrängten sie Mose und hätten ihn fast gesteinigt sogar. Das ist dort zu lesen. Und Mose sagt ihnen, wer sind denn wir? Was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Murren gegen Gott. Ich habe mir gedacht, unser Glaubensleben gleicht manchmal auch so einer Wüstenwanderung. Wir sind zwar aus der Sklaverei der Sünde gerettet, kommen aber aus unserer persönlichen Wüste nicht heraus. Wir nehmen dieses Land Kanaan nicht ein, weil unsere Herzen verstockt sind, weil wir vielleicht am Murren sind und so bleibt unser Glaube beschwerlich und verkrampft. Das Volk hat Gott angeklagt damals. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Warum hast du uns in die Wüste gebracht? Warum sind wir nicht lieber in Ägypten geblieben? Sie sehnen sich sogar wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie sagten damit eigentlich ging es uns in Ägypten viel besser als jetzt hier. Sie waren undankbar. Und das Schlimmste vielleicht, sie stellten in Frage, ob der Herr überhaupt in ihrer Mitte wäre. Sie zweifelten an seiner Gegenwart, zweifelten an Gott und seinem Versprechen, sie in ein Land zu führen, wo Milch und Honig fließt. Und ich habe mir gedacht, genau das ist es. Ein verstocktes, ein verhärtetes Herz trägt diese beiden Kennzeichen. Und da müssen wir uns selber immer wieder auch prüfen, unsere Herzenshaltung. Zum einen die Undankbarkeit, das Murren und zum anderen den Zweifel an Gottes guter Absicht mit unserem Leben. Das verstockte Herz ist uneinsichtig, dass Gottes Pläne mit unserem Leben viel besser sind als unsere eigenen. Dass er es besser weiß, dass er es besser kann und dass er uns an sein gutes Ziel bringen wird. Wo wir das in Zweifel ziehen, verstocken wir unser Herz und machen Gott damit zum Lügner. Und werden deshalb weiter unsere Runden in der Wüste drehen. Wir werden so lange dieses verstockte Herz in uns haben, bis wir erkennen, dass Jesus in uns leben möchte. Der Paulus schreibt mir Galater 2, 20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich muss es nicht selber schaffen. Jesus hilft mir. Ich muss es nicht selber können. Mein Herr kann und er hilft mir. An meinem Schreibtisch habe ich zwei Kärtle stehen. Zwei Worte, zwei Bibelworte. Das eine, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Philipper 4, Vers 13. Und das andere, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Ich habe mir gedacht, genau das ist es, dieses Land Kanaan einzunehmen. Das ist seine Verheißung. Was hindert uns oft daran? Auch das sagt uns unser Text heute. Die Verstockung kommt nicht von ungefähr. Vers 13 erklärt, dass der Betrug der Sünde der Ursprung von solch einem verhärteten Herzen ist. Sollte Gott gesagt haben, in 1. Mose 3 lesen wir von der Ursünde, sollte er es gut meinen, die Sünde sät Zweifel in unser Herz. Sie macht Gott zum Lügner und führt uns dadurch in die Irre. Vers 10 sagt uns, immer gehen sie in die Irre in ihrem Herzen und haben meine Wege nicht erkannt. Die Sünde belügt uns. Sie sagt uns, dass Gott uns nur einengen will, uns kontrollieren will und so weiter. Sie sagt uns, mach es doch lieber selber. Traue niemandem, nur dir. Sichere dich doch lieber nochmal ab. Und das hat Gott 40 Jahre lang ausgehalten. 40 Jahre langes Misstrauen des Volkes ihm gegenüber. Gott ist so langmütig. Und ich denke auch oftmals, Gott muss so langmütig haben mit mir selber sein. Die Bibel sagt uns viel über unser Herz an vielen Stellen. Dass es ein trotzig und verzagtes Ding ist, schreibt der Jeremia. Dass aus dem Herzen böse Gedanken kommen, sagt Jesus selber. Dass das Dichten und Trachten des Herzens böse ist von Jugend auf. Und Spurgeon schreibt über unser Herz, wir können unser Herz nicht erweichen. Wohl aber können wir es verhärten und die Folgen davon würden schrecklich sein. Aber Gott kann es erweichen und will es bei jedem von uns tun. Er will uns das verstockte Herz nehmen. Gott hat die Möglichkeit, uns in dieses Land zu führen. Ich möchte einen kurzen Text noch lesen, der ist mir wichtig war, aus dem Hesekiel. Das ist so der Herzensentschluss Gottes für jeden von uns. Und da heißt es in Hesekiel 36, ab Vers 26, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, wie oft da ich will steht. Jeder von uns hat dieses fleischerne Herz nötig. Das steinerne, verstockte Herz dürfen wir Gott hinlegen. Er will es verändern. Und ohne diese Herzensveränderung werden wir nicht in seine Ruhe eingehen. Er will, dass wir dieses Land einnehmen. Der erste Punkt ist das Problem. Der zweite, der Plan. Da heißt es, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz ist, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Habt Acht. Wir sollen Acht haben. Acht haben auf unser Herz. Acht haben auf unsere Herzensbindung. Ein böses, ungläubiges Herz wird vom lebendigen Gott abfallen, weil es nicht an ihn gebunden ist, weil es ihn abweist. Hebräer 12, Vers 25 heißt es mal, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, da ist Mose gemeint, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Von Jesus. Es gilt Acht zu haben, dass in keinem von uns so ein böses, ungläubiges Herz schlägt, eines, das Jesus abweist, das seinem Reden kein Gehör schenkt, eines, das ihn in letzter Konsequenz ablehnt. Ein solches Herz wird von Gott abfallen. In unserem Text lesen wir im Vers 18, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Ach, das ist was Aktives, eine bewusste Ablehnung. Die 10 Kundschafter damals hatten dem ganzen Volk den Glauben und das Vertrauen geraubt. Sie hatten das Herz des Volkes Gottes abspenstig gemacht. Deshalb sind Herzen in der Gemeinde, die nicht an Gott gebunden sind, auch immer eine Gefahr für alle anderen. Das Gegenstück zu einem bösen, ungläubigen Herzen ist ein Herz, das fest ist, das eine feste Bindung aufweist. So ein Herz wiederum wird nicht von Gott abfallen. Es ist unmöglich. Es ist einem Prozess unterworfen. Die Bibel spricht da von Heiligung. Es wird immer fester. Und das geschieht durch das Vertrauen auf Jesus. Wenn wir seiner Stimme gehorchen, wenn wir lernen, Jesus in mir. Johannes sagt mal, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und in Hebräer 19 lesen wir, es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Der Petrus schreibt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ich denke, die Lenden unserer Gesinnung, da ist unser Herz gemeint. Es ist dieser Ort, wo ich mich binde, wo meine Entscheidung gefallen ist, auf was und auf wen ich in meinem Leben baue. Ist es diese Gnade Gottes, an die ich mein Herz gebunden habe, die mir in Jesus zuteil wird, dann werde ich sicher nicht von Gott abfallen. Ich denke nicht, dass auch wenn hier Brüder steht, die Möglichkeit besteht, von Gott abzufallen. Das sagt uns Gottes Wort an vielen Stellen. Johannes 10, Römer 8. Deshalb wird in Vers 1 von unserem Kapitel auch nochmal unterschieden. Dort werden heilige Brüder genannt, solche, die abgesondert sind vor Gott. Wenn hier Brüder steht, dann sind es sicher solche, die eben nicht zu Gott gehörten, die vielleicht Mitläufer waren, Namenschristen, solche, die Jesus vielleicht gut fanden, für die das allerdings keine Konsequenzen in ihrem Leben hatte. Solche Menschen gibt es in der Gemeinde bis heute. Und vielleicht gibt es sie auch bei uns. Habt Acht auf eure Herzensbindung. Ermahnt einander. Das hören wir eigentlich nicht so gern. Ermahnt einander. Und doch braucht jeder von uns diese Ermahnung des anderen. Deshalb ist es gut und wichtig auch, dass wir einander haben. Wir singen ja in dem Lied, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir brauchen gegenseitige Ermahnung. Einer allein schafft es nicht, Glauben zu halten, weil einer alleine kann sich nicht ermahnen. Es ist ein Vorrecht, in einer Gemeinde zu stehen mit Schwestern und Brüdern. Und wenn wir hier von Ermahnung reden, meinen wir vielleicht immer, dass wir dann den anderen mal richtig zurechtweisen können. So mit erhobenem Zeigefinger. Aber ich denke, so ist es hier gar nicht gemeint. Wir haben nicht das Recht, uns über die anderen zu stellen. Aber die Liebe zueinander sollte uns dazu treiben, einander zu ermahnen, aufeinander zu achten, weil mir der andere wichtig ist, weil er Glied am Leib Jesu ist. Am Anfang hatte ich gesagt, dass es dem Schreiber des Briefes ein Herzensanliegen war. So schreibt er jetzt ganz am Schluss von dem Brief in Hebräer 13, so ermahne ich euch aber, liebe Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Der Hebräerbrief ist ein Brief der Ermahnung und der Ermutigung. Er schreibt weiter, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Wahrscheinlich hätte er ihnen noch viel mehr sagen können. Aber er hatte sie auf Jesus hingewiesen. Er hatte ihn groß gemacht. Das ist das Wichtigste. Und solche Ermahnung brauchen auch wir, um in Zeiten der Verzweiflung, der Angst, der Niedergeschlagenheit, wenn wir in Probleme stehen oder was auch immer, weiterzugehen, miteinander. Wir stellen uns nicht über den anderen, sondern helfen ihm immer wieder auf Jesus zu schauen, auf seine Stimme zu hören, helfen ihm diesen Blickwechsel zu vollziehen. Wie kann diese Ermahnung aussehen? Mir ist ein Wort eingefallen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn, und jetzt kommt das Wichtige, lieblich in eurem Herzen. Das Wort des Christus reichlich unter uns lehren, singen mit Psalmen, aber das Ganze lieblich. Warum sollen wir das tun? Warum ist das so wichtig? Weil wir zueinander gehören. Wir haben alle Anteil an Christus bekommen, sagt uns unser Vers 14. Und mir ist dann so ein Beispiel aus der Wirtschaft eingefallen, wenn man Aktie hat, dann hat man ja Anteile irgendwo. Und genauso sind wir eigentlich Teilhaber, alle miteinander, Teilhaber an Christus. Wir profitieren voneinander. Jeder Einzelne ist wichtig. Wir sind Teilhaber an dem, was Jesus für uns getan hat. Das kennzeichnet Gemeinde. Durch sein Sterben und Auferstehen haben wir Anteil an seiner Gnade und an seiner Hoffnung für unser Leben. Und deswegen heißt es als weiterer Punkt, ermahnt einander viel mehr. Bleibt doch dran, verliert euch doch nicht aus den Augen. Und das Ganze jeden Tag, solange es heute heißt. Gut wäre es, diese Ermahnung jeden Tag zu genießen. Wir haben sie so nötig, sagt uns Gottes Wort, weil sie uns auch stark macht, weil sie uns hilft, standhaft in unserem Glauben zu bleiben, weil wir durch die Ermahnung Zuversicht gewinnen, damit wir unsere Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten können, lesen wir in Vers 14. Also habe ich mir gedacht, wäre es doch am besten, wir würden uns jeden Tag treffen. Das schaffen wir aber nicht. Und doch ermahnt uns auch da der Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Lasst uns doch noch mehr treu sein, auch in unseren Versammlungen, in unseren Gottesdiensten, in unseren Gebeten, in unseren Hauskreisen, in unseren Jugendkreisen. Lasst uns treu sein. Und der letzte Punkt für heute, nur noch ganz kurz, die Perspektive. Eine Perspektive zu haben, ist wichtig für uns. Wir brauchen ein Ziel für unser Leben. Die Frage für uns heute ist, wie sieht denn deine Perspektive ganz persönlich aus? Welche Ziele hast du dir für dein Leben definiert? In dem ganzen folgenden vierten Kapitel jetzt im Hebräerbrief geht es um die Perspektive, in Gott Ruhe zu finden, einzugehen in seine Ruhe, nicht durch Unglauben zurückzubleiben. Jesus hat mal gesagt, kommt doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. in diese Ruhe einzugehen, dieses Land Kanaan einzunehmen, diesen Platz, der direkt bei Jesus ist, nicht zu verfehlen. Das ist die Perspektive, die Gott für jeden von uns zugedacht hat. Und dazu brauchen wir uns alle. Kapitel 4,1, ich lese es nochmal, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Es war am 30. September 2019. Wisst ihr noch, was da war? Hat jemand so einen Plan? Ich sag's euch. Es war die Leichtathletik-WM in Doha. Also, normalerweise müsst ihr das eigentlich wissen, aber ich verzeih's euch nochmal. Und an dem Tag war ein Qualifikationslauf für das WM-Finale. Und Doha liegt ja auch so in der Wüste und die Sportler, also ich habe das ein bisschen schon verfolgt, die haben sich beschwert eigentlich, weil das solche unsagbaren heißen Temperaturen waren da in der Wüste. Man hat sogar die ganze Stadien hat man runterkühlen müssen, sofern das dann auch möglich war. Aber ich habe mir gedacht, das Bild passt. Ein Bild aus der Wüste, hohe Temperaturen, Körper, die an ihre Leistungsgrenze gehen müssen. Und jetzt kommen sie auf die Zielgerade. Die Läufer der 5000 Meter, des 5000 Meter Laufes. Aber einer wird es allerdings nicht schaffen. Er bricht kurz vor dem Ziel zusammen und bleibt liegen. Wenn da nicht der andere Läufer wäre, der ihm unter die Arme greift, ihn nach oben zieht und mit ihm die letzten Meter zurücklegt. In den Endlauf hatten sie es nicht mehr geschafft, aber sie sind beide im Ziel angekommen. Ich habe mir gedacht, so stelle ich mir Gemeinde vor. Mit Furcht darauf bedacht sein. Es soll in unser Bewusstsein gerückt werden, dass jeder wichtig ist. Wir sollen unsere Kraft in unsere Schwestern und Brüder investieren. Es ist keine Kleinigkeit, wenn jemand auf der Strecke bleibt. Wir sollen miteinander gehen und füreinander leben. Die drei P's für uns, das Problem erkennen, das verstockte Herz, den Plan Gottes für unser Miteinander nicht ignorieren und die Perspektive nicht aus den Augen verlieren. Amen.